Geschwister, nun dürfen wir uns nach Jahresfrist wieder hier versammeln. Und ist gar nicht selbstverständlich, wenn wir auf unsere Erden rundblicken und hören und beachten, kann einem bange werden. Aber wir haben das feste prophetische Wort in unserer Bibel. Eine Orientierung, die Gott aufgespart hat, genau für die Zeit, in welcher diese ungeheuren Dinge dann zur Durchführung kommen. Und nun, was soll ich sagen? Natürlich darf ich jetzt, soweit es an mir liegt, euch alle herzlich willkommen heißen und im Namen Jesu begrüßen. Und jetzt dürfen wir gleich mit Gebet beginnen, indem drei unserer Brüder danken zuerst mit uns.
Wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Vater, dass du uns hierher zusammengerufen hast. Wir wissen, dass die Zeit, in der wir leben, ernst ist. Aber wir wissen auch, dass du nahe bist. Das macht uns froh und glücklich. Wir laufen nicht allein in dieser Welt, sondern du bist bei uns. Ja, du bist in uns. Und du liebst uns unaussprechlich. Nun bitten wir dich von ganzem Herzen, segne uns diese Tage, die wir hier zusammen sein dürfen. Das Wort, die Gemeinschaft, die Bruderliebe, die Schwesterliebe. Lass uns hier auch wieder ein bisschen zusammenwachsen. Zum Lob und Preis deiner herrlichen Gnade und Liebe. Wir rühmen deine Barmherzigkeit, denn wir dürfen ja bis zum heutigen Tag im Frieden miteinander leben. Und wenn wir jetzt nun einen Blick hineintun dürfen, das prophetische Wort, in das, was auf uns zukommt oder was sein wird, was wer war, was ist, was sein wird, Herr Jesus, dann schließe unsere Herzen auf und mach uns froh und glücklich in dir, weil wir wissen, es geht dem Ziele zu und es geht nichts in diesem Leben ohne dich. Du hältst die Hand über allem, auch über die Waffen, die gemacht werden, auch über die Herren dieser Welt. Das wissen wir. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu ängsten und zu fürchten, sondern wir dürfen nur glauben und dich lieb haben und alles von dir erwarten. Und so segne uns nun und sei mit uns. Und segne unseren Bruder, der uns dienen darf heute Abend. Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank, oh Gott und Vater, dass du uns alle gesund hergebracht hast, in eine Gemeinschaft mit dir und untereinander unter deinem teuren, heiligen Wort. Und wir danken dir, dass du der Treue bist, der sich zu diesem Wort hält und uns gewisse Schritte tun lässt in dieser finsteren, argen Zeit, die dem Ende zueilt. Und dafür danken wir dir, dass du uns in Frieden hierher gebracht hast und hier uns in Frieden dich schauen lässt und deine Herrlichkeit, die du verborgen hast in deinem Wort. Nun lass uns, Herr, unter der Vollmacht deines Geistes stehen, dass unsere Herzen auch fähig sind, das, was wir hören, auch zu bewahren und umzusetzen in Glaubenskraft, dass es ausreicht, bis dass du kommst. Und wir danken dir für alle Darreichungen, die du gibst. Und segne unseren Bruder, Herr, und gib ihm die Vollmacht der Verkündigung aus deinem Allerheiligsten. Und alle deine Heiligen, Herr, wo sie sind, seien dir jetzt befohlen, dass du auch ihnen Darreichungen geben möchtest, dass sie im Glauben wachsen und zunehmen und in der Sehnsucht nach deiner Wiederkunft nicht erlahmen, dann sei dir dafür, du tust mehr, als wir zu bitten imstande sind. Amen.
Amen. Amen. Ja, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu in dir, lieber Herr Jesus Christus, lieber Herr und Haupt, wie können wir dir nur danken
Wir loben, preisen dir die Ehre und die Anbetung darreichen, dass du es noch einmal möglich gemacht hast, in dieser Stille und Ruhe für die nächsten Tage. Und wir in dieser tiefsten Gewissheit sein dürfen, dass du uns ganz tiefe, ja vielleicht auch die letzten Dinge offenbaren willst. Da du uns durch dein Wort und durch deinen wunderbaren Heiligen Geist in Christus Jesus in diese tiefen deiner selbst, deines Vaters Herzen hineingeführt hast. Als deine Kinder, deine Söhne, Vater, die diese tiefste Gewissheit dir haben dürfen, warst du in Christus, Golgatha, dass das ganze All mit dir versöhnt, ihnen die Übertretungen und das Böse nicht zurechnet. Ja, du bist wahrhaftig die Liebe selbst. Und wir jetzt ganz besonders, nachdem wir nach unserer Errettung wissen und jetzt deine Kinder sind, auch die ganze Schöpfung mit hineinziehen in unseres Bitten und Flehen und Danksagen für alle Menschen, die sind, die gewesen sind und noch sein werden. Und ganz besonders, lieber Herr, lieber himmlischer Vater, für die heutige Jugend. Ja. Die haben ja keine Zukunft mehr vor sich. Und wenn ich nicht wüsste, dass du die Liebe selbst wärst, dann würde ich nicht hier sitzen. Mit innigem Dank, dass du es bist, dass alles in deinem Ratschluss vor Grundlegung des Kosmos der Welt. Dank, innigen Dank für dieses herrlichsten, tiefsten Glauben, den du mir und denen, die doch hier sind, gegeben hast. Dein Glaube, Jesu Christi. Und jetzt auch für alle Hoheiten, Obrigkeiten, Fürstentümer und Gewalt, den Sichtbaren und Unsichtbaren. Ganz besonders für Israel, Jerusalem, Juda. Und auch hier wir wissen, in welche unvorstellbare Not und Bedrängnis sie jetzt kommen. Aber gerade in der Bedrängnis werden sie dich eifrig suchen. Nimm innigen Dank dafür. Jetzt aber auch für alle Geschwister und deren Versammlung, deren Brüder, wo sie auch sind auf diesem Erden. Und Dank, innigen Dank. Und nochmal innigen Dank für diese Möglichkeit nochmal hier. Und Dank für alles, was du schon zuvor bereitet hast. Halleluja. Amen.
Amen. Aktuelles Psalmwort. Psalm 102. Elberfelder von Vers 13 an. Luther wahrscheinlich Vers 14. Du, Gott, wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Ein Wort, das in Israel orthodoxe, also treugläubige Juden mit uns Christen, ohne es zu wissen, herausgreifen und die Jungmannschaft in Israel belehren: Ihr werdet die Ankunft des längst erwarteten Messias erleben. Und wir wissen, auch unsere Jugend, den Messias, Jesus Christus, den die Israeliten, Juda, die Orthodoxen, das heißt die strenggläubigen, nach dem Gesetz lebenden Juden, noch nicht kennen, ablehnen vielleicht noch. Aber eine stattliche Jungmannschaft in Israel verteilt im Land, gläubig geworden an Jesus Christus als ihren Messias, von Gott im Gesetz und den Propheten ihnen verheißen. Die wissen, die von Gott bestimmte Zeit ist gekommen, und die einfache Begründung auf die Frage, ja, wie soll man heute wissen, dass jetzt die von Gott bestimmte Zeit herangekommen ist? Die Zeit, in welcher oder für welche alle Propheten geweissagt, prophezeit haben. Wir erinnern uns, dass wir im prophetischen Wort unserer Bibel immer wieder lesen, am Ende der Tage wird es geschehen. Zur Zeit des Endes wird es geschehen. Und ähnliche Ausdrücke. Und diese Zeit des Endes ist nun dann angebrochen und gekommen, wenn es wieder für jedermann sichtbar, wahrnehmbar, einen Staat Israel gibt. Das ist das Zeichen Gottes für Engel und Menschen, für alle Geschöpfe, dass die Zeit, die Jahrzehnte herangekommen sind, von denen alle Propheten, das Gesetz und die Propheten und auch die neutestamentlichen Apostel und der Herr Jesus, Apostel Paulus vor allem, ihre gottgegebenen Aussagen niedergeschrieben haben. Also für uns heute die ganze Bibel hochaktuell. Denn es ist Zeit, Zion zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen. Wir denken an die gewaltigen Quader der sogenannten Klagemauer, jetzt Westmauer genannt, und haben Mitleid mit seinem Schutt. Schutt weggeräumt, natürlich mit den modernen Mitteln. Vers 17. Gott wird sich wenden zum Gebete des Entblößten, und ihr Gebet wird er nicht verachten. Ja, denken wir an die vielen Gebete an der Klagemauer. Und jetzt, dieses ist aufgeschrieben für die zukünftige Generation. Bitte. Also nur eine bestimmte Generation ist gemeint. Eine Menschengeneration in biblischer Sicht dauert ungefähr 50 Jahre. Also von Geburt bis zur nächsten Generation dauert ungefähr 50 Jahre. Das ist im Neuen Testament ersichtlich. Das wird aufgeschrieben für die zukünftige Generation. Und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird Jehova loben. Denn er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes, damit man den Namen des Herrn verkündige in Zion und in Jerusalem sein Lob. Wenn die Völker sich versammeln werden, allzumal und die Königreiche, um dem Herrn zu dienen. Kürzlich wurde ja in Jerusalem das Laubhüttenfest gefeiert. Das Laubhüttenfest, welches Jesus in seinen Erdentagen, besonders ganz am Ende seines kurzen Lebens, trat er im Vorhof, im Tempel auf, am letzten, dem höchsten, dem großen Tage des Laubhüttenfestes, und rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, damals nur das Alte Testament, Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er von dem Geiste, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten, empfangen würden oder werden. Also, Laubhüttenfest von Jesus Christus, besonders nach dem Gesetz, den letzten achten Höhepunkt dieses großen Festes, hat Jesus in seiner Person mit seinen Worten noch besonders hervorgehoben, herrlich gemacht und betont. Nun haben wir zum dritten Mal in Israel ein Laubhüttenfest. Welches schon die prophetische Vorerfüllung von dem, was der Buchstabe dieser Festordnungen zuerst festhält und im Worte Gottes bezeugt wird. Eine prophetische, lebendige Vorerfüllung. Wieso? Als Präsident Begin Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärte, haben sämtliche Vertretungen der Nationen, also Botschaften, Gesandtschaften in Jerusalem, Jerusalem verlassen. Denn wären sie da geblieben, dann hätte das betreffende Land ohne weiteres anerkannt, Jerusalem anerkennen wir als Hauptstadt Israels. Und leider, muss ich sagen, leider hat auch die Schweiz ihre Gesandtschaft von Jerusalem zurückgezogen. Schade, das hätten wir uns doch leisten können, nicht? Deswegen hätte niemand mit der Schweiz Krieg angefangen. Ja, aber was ist geschehen? Das sonst Unmögliche ist jetzt geschehen, dass vom ganzen Erdenrund, aus allen Völkern, es gibt nach der Ordnung der Bibel 70 von Gott geordnete Nationen. Er weiß heute auch noch, welche da in Frage kommen. Aus allen Nationen und jetzt vor allem aus allen verschiedensten Kreisen von Gläubigen, ne? Kirchlichen, Methodisten, Baptisten oder wie die Denominationen alle heißen mögen, ne? Haben sich zusammengetan, sind endlich einmal darin eins geworden, jetzt richten wir in Jerusalem eine Gesandtschaft der Christen, der echten Christusgläubigen Menschen aus allen Nationen ein. Gesagt, getan, und schon bei der ersten Eröffnung dieses Kongresses, nicht, wurden sie alle eingeladen beim Festumzug, auch am letzten, dem großen Tage des Laubhüttenfestes, ein Festumzug durch Jerusalem, da mitzumarschieren mit ihren Fahnen der Nationen, nicht, und mit Spruchbändern. Nicht. Ja, was heißt jetzt das? Laubhüttenfest heißt nach dem Buchstaben, geht hinaus auf die Berge und brechet von jeder Sorte von Bäumen Zweige ab. Bringt die herein nach Jerusalem und baut Laubhütten in den Vorhöfen des Tempels, auf euren Zinnen eurer Häuser, auf den Dächern eurer Häuser und in euren Wohnhöfen. Und wohnet darin die 7 Tage lang und dann eben am 8. Tage noch der Höhepunkt dieses Festes und freut euch und erinnert euch an den Auszug aus Ägypten, weil eure Väter damals auch in Laubhütten gewohnt habt. So, jetzt, was bedeutet das prophetisch? Berge bedeuten Reiche, zuerst einmal irdische Reiche. Sogar die Weltreiche im Weltall sind auch gemeint, aber zuerst einmal bleiben wir auf der Erde. Berge bedeuten Weltreise. Wir haben ein Haupt, eine Spitze, eine Regierungsspitze und sind möglichst breit auf der Erde verlagert, um sicher zu sein. Das ist die biblische Auslegung, was bedeuten Berge. Hügel Unsere Schweiz ist nur ein Hügel, nicht? Wenn sie auch hohe, schneebedeckte Berggipfel hat, ist nur ein Hügel, zum Glück. Und Berge bedeuten Reiche, also Reiche der Nationen. Und Bäume wiederum bedeuten auf ihre Weise Nationen und Völkerschaften in ihrer verschiedenen Darstellung und Art und Weise des Fruchtbringens und der Arbeit. Also, oder ein Wort, der Mensch, der Blindgeborene, dem Jesus die Augen öffnet, der sagt plötzlich, während ihm die Augen geöffnet werden, ich sehe Menschen, Menschen, als wären es Bäume. Und das ist tatsächlich eine prophetische Aussage. Die Schrift zählt Bäume auf und vergleicht dann Israel mit dem Feigenbaum und andere mit dem Weinstock und so weiter und so weiter. Also, was heißt das? Was vorerst im Gesetz rein buchstäblich als Festordnung vorliegt und eingehalten werden soll in Israel? Alle Worte Gottes in unserer Bibel haben einen prophetischen, verborgenen Charakter. Das heißt, von allen Reichen der Nationen auf der Erde kommen jetzt lebendige Äste, abgebrochene Äste von Bäumen, sind da noch nicht die ganzen Bäume, also nicht die ganzen Nationen und auch nicht die ganzen frommen Gruppen, nicht? Sondern nur Erstlinge, Zweige, Anbrüche, Zweige kommen nach Jerusalem in Gestalt von lebendigen Menschen aus allen Nationen und aus allen christlichen Kreisen. Und was geschieht? Und die feiern mit Israel, das heißt, jetzt sind von den Bergen, sind jetzt Zweige hereingeholt worden, jetzt lebendige in Menschengestalt, die jetzt Israel segnen. Und was Gott da bewirkt hat, also wirklich, da ist das Laubhüttenfest selber nichts dagegen. Nicht? Das ist nur ein Programm gegenüber dem, was da geschehen ist. Sie wurden dann, ja bitte?
Darf ich einen Vers lesen? Jesaja 56, 6. Und die Söhne der Fremde, die sich Jehova angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen Jehovas zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, einen jeden, der den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweiht und ihn da festhalten an meinem Bunde, die werde ich zu meinem heiligen Berge bringen und sie erfreuen in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar.
Schön. Da haben wir eine Bibelstelle und eine andere bezeugt genau das Gleiche, nur auf noch feinere Weise. Und dann haben wir ein prächtiges, schon aus uns allen aus der Sonntagsschule bekannten Vorgang im Geschehen der Rückkehr der Witwe Naemi mit der Ruth. Die Naemi stellt das Volk Israel dar, zerstreut unter allen Nationen in der Fremde, wie ist zur Witwe geworden, die geliebte Stadt Israel. Israel kehrt zurück, aber wer kommt mit ihr? Eine Moabitin, und die Moabiter waren einem unbarmherzigen Fluch nach dem Gesetz verfallen. Ja. Jetzt kommt die als die Naemi liebende Schwiegertochter, nicht? Ja. Die dann ja Gnade findet da in Israel. Und dann heißt es so schön noch, sie kehrten zurück zur Zeit der Gerstenernte. Und wer es noch nicht weiß, bitte, was ich jetzt sage, möge das nur schnell zur Kenntnis nehmen, ist wunderbar. Gerstenernte nach dem Gesetz, den Festordnungen, bedeutet, stellt nichts Geringeres dar, als die Hinwegnahme der Gemeinde Jesu durch die Entrückung.
Bei Beginn.
Bei Beginn der Gerstenernte. Das heißt, zur Zeit, wo Gott die Entrückung seiner Gemeinde vorbereitet, nicht, kehrt Israel zurück. Nicht? Und in ihrem Gefolge Menschen, die nicht mehr zum Leibe des Christus gehören, sondern die sich schon Israel anschließen. Wir haben ja Geschwister, die sind schon direkt nach Israel gereist, also dort ist ihnen am wohlsten und ähnliches mehr. Das heißt wiederum, wir wissen, beim Beginn der Gerstenernte kehrt Israel zurück. Das heißt, wenn Gott die Entrückung der Gemeinde Jesu vorbereitet, könnte bei einem nächsten Atomschlag sein, als nächstes, kehrt Israel zurück und dann Nationen, das verstehen wir, wenn die Entrückung der auserwählten Glieder des Leibes des Christus vollzogen ist, dann sind ja viele Menschen da, nicht? Die merken, der fromme Onkel ist nicht mehr da, meine Mutter und die Oma und so weiter, die haben von einer Entrückung geschwärmt um das Zeug und tatsächlich sind die nicht mehr da, alle. So. Aber, ja, was ist jetzt mit uns? Und dann wissen wir, für die Menschen, die dann sich zu Gott wenden, bleibt nichts anderes übrig, als sich jetzt Israel anzuschließen. Und soweit sie das machen, werden sie dann mit Israel gesegnet. Also. Und wir wissen, wenn Israel als Witwe aus allen Nationen von Gott zurückgeführt wird, dann wissen wir umgekehrt was. Dann ist die Gerstenernte, das ist die Erstlingschar, Gerstenernte ist die erste Ernte, dann ist die Entrückung auch sehr nahe gesichert. Das geht. Bestätigt eine, das eine, das andere.
Also darf ich hier doch noch etwas hinzufügen?
Jawohl.
Ich sehe hier eine Apostelgeschichte 15,13 wieder einmal. Und zwar von Vers 13. Nachdem aber sie ausgeredet hatten, die vorher geredet haben, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimsucht, bitte unter Anmerkung nachsehen, hat um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen Jesus Christus. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach der Entrückung sehe ich, will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer und so weiter. Bitte noch Amos Kapitel 9, ab Vers 11. Dann wären noch viele Stellen dazu erwähnen.
Dankeschön. Ja. Also, Jakobus, der Sprecher der 12 Apostel in Bezug auf sonst Israel zuerst und dann die Nation. So. Und jetzt hat Gott ihm gezeigt, um der Verwerfung des Messias willen, ist Israel nicht mehr zuerst. Nicht wahr? Sondern, was haben wir gehört? Ausgerechnet der Sprecher der 12, dem Jerusalem und Israel so am Herzen, samt ihrem Gesetz, am Herzen lag. Ausgerechnet er muss sagen, nein, zuerst sammelt Gott, bevor er sich Israels wieder erbarmt, ein Volk aus allen Nationen heraus. Die Gesamtheit aller christusgläubigen Menschen. Und wenn diese Sammlung abgeschlossen, vollendet ist, wir wissen es durch die Entrückung zum Richterstuhl Christi, ja, dann kehrt Gott zurück, ja, um die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen, das heißt, dem Volke Israel das verheißene Reich aufzurichten. So. Also gewaltige Zusammenhänge. Noch einmal dieses Wort, gewaltig. Das wird aufgeschrieben werden für die zukünftige Generation. Das ist wieder übersetzt Geschlecht, Generation. Und ein Volk, das erschaffen werden soll, sehen wir, also eine Neuerscheinung als Volk, Staat Israel, wird Jehova loben. Wir schlagen den kleinen Propheten Hosea auf, nur um eines der vielen Beispiele angesehen zu haben.
Bitte Kassette wenden.
Hosea 5, vorerst letzte zwei Verse und dann vielleicht die ersten drei Verse von Hosea 6. Vers 14. Da spricht Gott oder Christus: Denn ich werde für Ephraim, Stamm in Israel, wie ein Löwe sein und für das Haus Juda, ein anderer Stamm, wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen, nämlich die Juden, nachdem Jerusalem zerstört war, zerstreuen unter alle Völker. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Stimmt das? Alle schreien und rufen und beten, der Priester und der ganzen Judenschaft in Jerusalem, Jahre 70, hat Gott nicht, hat wohl gehört, aber nicht geantwortet. Die Zerstörung, die Zerstreuung durchgeführt. Und niemand wird retten. Ich werde davon gehen, Achtung, an meinen Ort zurückkehren. Wer ist denn an seinen Ort zurückgekehrt? Der verworfene Messias? Zu seinem Vater. Zu Gott, seinem Vater, ist er zurückgekehrt. Davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, während Israel zerstreut, weggetragen ist, aber nicht für immer und ewig, sondern es kommt ein Zeitpunkt, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Und jetzt? In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Das war ja im Alten Testament schon immer so. Und die unheimliche Notlage des Staates Israel heute in jeder nur denkbaren Hinsicht. Warum? Es kommt dann noch ein Krieg gegen sie in ihrer Notlage. Ist dann die Bedrängnis maximal. Verzweifelt, hoffnungslos. Aber gerade dann werden sie so zu ihrem Gott und dem Gott ihrer Väter schreien. In ihrer Bedrängnis werden sie mein Angesicht eifrig suchen. Und dann werde ich mich von ihnen finden lassen. Bis sie ihre Schuld büßen, die 2000 Jahre lang, und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und jetzt kommen die ersten Verse vom nächsten Kapitel 6. Was wir jetzt lesen, das hat der Geist Gottes, der alle schon längst erforscht hatte, was kommen wird. Auch was sie dann, wenn sie in ihrer Bedrängnis ihn eifrig suchen werden, was sie dann sagen werden und beten werden, hat der Heilige Geist schon längst erforscht und erkannt und schon wieder durch Prophetenhand niederschreiben lassen vor Jahrtausenden. So. Nämlich, jetzt Achtung, kommt und lasst uns zu Jehova umkehren. Jetzt kommt die Erkenntnis. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Oh, ist das Hoffnung also? Zerrissen sind wir, aber er heilt uns. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt kommt eine zeitprophetische, einfache Aussage, die wir sofort biblisch erkennen können, um was es geht. Er wird uns innerhalb zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten. Zwei Tage nachdem der Prophet das geschrieben hat und am dritten Tag danach ist gar nichts passiert von dem. So. Ja, wer spricht denn hier? Gott durch seinen Geist und den Propheten. Wie lange dauert dann ein Tag Gottes? Für uns 1000 Jahre. Für uns 1000 Jahre. Welches ist der zeitliche Ausgangspunkt hier? Ich werde an meinen Ort zurückkehren. Also, ja. Ich werde zerreißen und zerstören. Also vor 2000 Jahren. Beginn unserer Zeitrechnung ungefähr. Und jetzt heißt es, er wird uns innert, ich habe es im Hebräischen nachgelesen, er wird uns innert 2 Tagen wieder beleben. Das heißt, also, es darf nicht ein zweites Jahrtausend erscheinen, das Jahr 2000, ohne dass es wieder einen Staat Israel gibt. Sonst würde dieses Wort nicht stimmen. Hat Gott sich daran gehalten? Hat er innerhalb 2 Gottestagen, also innerhalb 2000 Jahren, hat er sie wieder begonnen zu beleben, also ein Staatswesen gründen lassen? Staatsformen, die hebräische Sprache ist wieder lebendig geworden und. So. Und am dritten Tage uns aufrichten, die zur verhallene Hütte David, wie wir da gelesen und gehört haben, nämlich das 1000-jährige Reich aufrichten. So. An welchem Tage, wann beginnt der dritte Tag seit Jesus Christus? Ums Jahr 2000. Und damit jetzt darf ich sagen, wie Jakobus sagt, damit stimmen die Propheten überein. Damit stimmt die ganze Weltliteratur der Welt heute überein. Wenn ein der Weltkönig der Computer kürzlich in einem Interview erklärt hat, das Jahr 2000 überleben wir nicht, wir Menschen auf unserer Erde. So. Und seit 10, 15 Jahren lesen wir in aller Weltliteratur und in den Tageszeitungen, in der Weltpresse immer wieder Artikel von Fachleuten der Wissenschaft. Auf dem Gebiet geht es nur noch so lang, auf dem nur noch so lang. Also ihr habt ja selber gehört von Fachleuten, Schwarzwald und Vogesen existieren nach 10 Jahren nicht mehr. Kaputt. Also das sage nicht die Schweizer, sondern, Fernsehen, gesehen, gehört. Und so weiter, auf allen Ebenen der Naturgegebenheiten unserer wunderbaren Erde. Ja. Noch bis zum Jahr 2000, dann ist alles. Ja. Und so könnten wir weiterfahren, dann heißt es weiter. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, die Erde benetzt. Soweit das prophetische Wort für diesen Abend als Auftakt dafür, was wir in diesen weiteren Stunden betrachten dürfen. Und jetzt noch ein paar sichtbare Darstellungen, die uns einen kurzen, ich denke leicht fasslichen Überblick geben können in Bezug auf die Situation Israels und Jerusalems in ihrer Lage auf unserer Erde, rein geografisch und dann eben nach göttlicher Bestimmung Mittelpunkt und Zentrale der Nationen und der Erde. Nun sehen wir hier zuerst das eine. Also die zwei Kreise vorerst nicht betrachten. Wir haben vor uns hier erstens den alten Erdkreis, wie unsere Bibel Altes und Neues Testament ihn beschreibt. Der König Ahasveros herrschte von Indien bis Äthiopien. Und Salomo baute eine Tarsisflotte und der Prophet Jonah hat da sein Fährgeld bezahlt. Der wollte bis ans Ende des damals bekannten Erdkreises fliehen nach Tarsis. Tarsis ist heute noch eine Stadt in Spanien. Also, von Indien bis Äthiopien, Tarsis in Spanien, dann der immer wiederkehrende Ausdruck im Alten Testament vom äußersten Norden bis in den äußersten Norden. Das ist ja tatsächlich der Fall. Und siehe da, eine Zirkelspitze setzen wir in Jerusalem ein und tatsächlich ist der alte Erdkreis vor uns, genau wie unsere Bibel das festhält. Und Jerusalem, der Mittelpunkt dieser, des alten Erdkreises, oder wie uns zugleich, die Narbe wie eines Rades oder der Nabel der Erde. Nabel ist ja auch beinahe ungefähr Schwerpunkt des menschlichen Körpers. Auf alle Fälle ist der Nabel was? Ist der, spielt er bei der Geburt eine Rolle? Ja. Zentrum, Lebensnerv, der Nabel. Punkt. Und so ist von Gott aus Jerusalem, Israel und Jerusalem nun einmal Lebensnerv für alle Menschen auf unserer Erde. Und solange Israel da niederliegt, gibt es keine Hoffnung für alle anderen Nationen. Nur in den 2000 Jahren, nachdem Israel den Messias verworfen hat und Gott Israel zerstreut hat unter alle Nationen, hat Gott sich erlaubt, ein Geheimnis seines Herzens durchzuführen, nämlich die Elendesten unter allen Menschen zuerst zu rufen und zu begnadigen und sie zu ehren als solche, weil sie ihm vertrauen und glauben, zu ehren, dass sie zum Herrlichkeitsleib Jesu Christi gehören dürfen. So. Das ist der alte Erdkreis, kurz. Dann drehen wir das um 90 Grad. Jawohl. Geben wir uns mit dem alten Erdkreis noch nicht zufrieden und gucken mal unseren Globus an, so dass Jerusalem gerade in der Mitte vor uns liegt und tatsächlich sind alle fünf Erdteile um Jerusalem gruppiert. Und zwar so, wenn wir die beiden Achsen einzeichnen, wieder typisch Jerusalem, wie eine Art Schwerpunkt aller Erdteile. Denn bitte, Gott nannte nur das trockene Erde. Also wenn unsere Bibel vom Ende der Erde spricht, dann wird eher von modern, weiser, vernünftiger Seite was vorgeworfen. Naja, die alten Frommen haben halt noch nicht gewusst, dass unsere Erde ein Globus, eine Kugel ist. Sonst hätten sie nicht vom Ende der Erde sprechen können. Nein, nicht die alten Frommen haben geirrt, sondern die weisen Vernünftigen von heute irren. Ja, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, sagt Gottes Wort. Denn immer, sobald ich vom Trockenen an ein Wasser komme, bin ich nach biblischer Bezeichnung immer schon am Ende der Erde, des Trockenen. Tatsächlich, unsere Wissenschaft bestätigt das, was die alte Bibel längst kennt und genannt hat, nämlich dass bald nach der globalen Sintflut, also ursprünglich, war die Erde ein Erdkreis. Also alle keine fünf Erdteile, sondern es ist ja heute bekannt, dass diese Form genau hierher passt, geologisch alles zueinander passt und alles das abgewandert ist. Und zwar begreiflich nach der globalen Sintflut, wo die Wasser über den höchsten Berggipfel der Erde standen, eine gewaltige, ja, wie soll man dem sagen, Veränderung der geologischen Oberfläche der Erde herbeiführen, nicht? Sodass dann nachher nach dieser globalen Wasserkatastrophe, wo fast 8000 Atmosphären auf der normalen Erdoberfläche lasteten und gewaltige Dinge zu verwandeln möglich machten, dass dann anschließend langsam aber sicher die Erdteile sich so auseinander gebreitet haben. Nun, Jerusalem, wieder Mittelpunkt der Trockenen der Erdteile, sogar in der Zerrissenheit. Dann habe ich für mich gesagt, gut, jetzt gucke ich unseren Globus von der Gegend, vom Gegenpunkt von Jerusalem an. Und was sieht man von hier, aus Neuseeland? Da sieht man nur die Ufer, also die Uferstücke der betreffenden Erdteile. Also Beweis von der Gegenseite, dass Jerusalem wirklich Mittelpunkt der Erdteile ist. Gut, jetzt zurück, wieder um 90 Grad nach links. So. Das ist etwas höher. Danke schön. Was haben wir vor uns? Offenbarung 1, die sieben Gemeinden. Zur Orientierung, hier das Mittelmeer, hier Israel und da die heutige Türkei. Und das Wort, es heißt, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, nicht etwa hier, sondern Asien, hier ist das Mittelmeer, Kreta, Jerusalem, Israel wäre dann ungefähr hier. Hier sind Asien, war vor 2000 Jahren nur eine römische Provinz, ganz im Westen vom heutigen Kleinasien und der heutigen Türkei. Und die sieben Gemeinden, von Ephesus bis Laodicea, bildeten rein geografisch ein Siebengestirn. Und tatsächlich heißt es ja, die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden, die da. Und die sieben Sterne, die du gesehen hast, sind sieben Engel über die sieben Gemeinden. Gestellt von Gott, rein geografisch, irdisch ein Siebengestirn. Und die Insel Patmos, auf welche Johannes, der greise Apostel, er war 100 Jahre alt geworden, auf Patmos war er verbannt. Und wenn er nach Nordosten blickte, dann hatte er die sieben Gemeinden gerade in seinem Blickfeld. Und dann fiel mir auf, also gerade wie ihr hier seht, verlängert durch das heutige große Asien. Und wenn ich die Schenkel dieses sieben Gestirns hier verlängere, dann haben wir tatsächlich das heutige große Asien im gleichen Winkel. Vor uns, das heißt praktisch, Gott selbstverständlich und der Geist Gottes, die wussten schon vor 2000 Jahren, was heute zur Zeit des Endes, wo es wieder einen Staat Israel gibt, was dann geografisch Asien heißen wird. Und tatsächlich ist die Situation, also wie Modellvorführung, dass die Keimzelle von Asien von heute tatsächlich in diesem verlängerten Winkel von hier aus. Nicht nur das, sondern die große Spannung heute auf unserer Erde heißt ja politisch, militärisch Ost-West. Und diese Zone scheidet in West und Ost. Eigenartig. Eigenartig auch, dass der Apostel Paulus nie in die Richtung ziehen durfte, um sein Evangelium zu verkündigen. Apostel Paulus durfte nur nach Westen ziehen, Griechenland, Rom und sagte, und wenn ich nach Spanien reise. Seht. Europa, Asien. Hier im Kleinen die Scheidung. Und tatsächlich haben wir hier ja Moskau, Petersburg. Nicht? Also genau das asiatische Russland. Und hier hat der Geist Gottes schon die Teilung vollzogen, Ost-West. Und wir denken an Daniel 8, Zwei Weltreiche im Osten gleicher Prägung hören ein desselbes Tier, Moskau und Peking. Den Kommunismus, das ist der Geist, der Engelfürst des Ostens, der Geist des Kommunismus und der Engelfürst des Westens, das haben wir da nicht mehr drauf, des ganzen Westens, also der Ziegenbock, ja, die große Auseinandersetzung, Dritter Weltkrieg, der sehr kurz geht, USA kommt zur Weltherrschaft, aber ich möchte hier noch bezeugen, das geht nun so weit, dass das Neue Testament einen Erstling in Christo mit Namen nennt, von Griechenland, mit Namen, ich weiß den Namen noch nicht, und einen Erstling von Asien, mit Namen genannt, das ist der Erstling von Asien und der andere ist der Erstling von Europa. Also ein Erstling für den Osten und ein Erstling für den Westen. Eigenartige Dinge. Und diese sieben Gemeinden, die haben sich von dem Evangelium der Gnade Gottes ohne Werke und ohne Gesetz abgewandt und haben sich wieder nach Jerusalem gewandt, wo das Gesetz noch eifrig geachtet worden ist. Und was das heute hier bedeutet, ich bin überzeugt, was hier war und festgehalten wurde, ist das, was auch hier im großen Asien geschieht. Und jetzt, ja, vielleicht gerade Zeit, Schluss zu machen. Ja. Weil ich jetzt damit wir schon gesehen haben, wenn wir da davon hören werden, können wir. Ich wollte, das lohnt sich dann das eine hier, was ich nur schnell zeigen will, was wir dann noch zu gut haben, naja, anzusehen. Nämlich, jetzt, was unsere Erde bedeutet, im ganzen Weltall. Denn die Wissenschaft ist heute so weit, wie die Bibel schon längst erklärt hat, dass unser Weltall nicht unendlich ist als Schöpfung Gottes, sondern nicht nur zeitlich endlich ist, mit Anfang und Ende, sondern auch räumlich. Und sie geben einen Durchmesser an, so und so viele Billionen Lichtjahre Durchmesser, und bezeugen, dass in diesem riesen Weltraum kann man unendlich herumreisen und in all den elektromagnetischen gekrümmten Bahnen verlaufen alle optischen Gesetze und akustischen Gesetze und was da alles elektromagnetische Ordnungen gibt. Eine Schöpfung Gottes, die zeitlich einen Anfang hat und zeitlich ein Ende haben wird, nämlich um einer bleibenden neuen Schöpfung Platz zu machen, ist sofort zu sagen, so sagt Jesus, wenn er kommt, die große Macht und Herrlichkeit, dann wird er seine Heiligen und seine Engel aussenden von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Da hat man bis vor kurzem drüber gelacht. Jetzt ist erkannt, es ist richtig. Und die Wissenschaft gibt schon einen Durchmesser an. Und Salomo sagt in einem Gebet bei der Einweihung des wunderbaren Tempels, du, Gott, solltest in einem Hause wohnen, mit Menschenhände gemacht. Du, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Dieses Wort sagt uns auch was? Dass Gott noch etwas größer ist als seine Schöpfung. Er trägt ja das All seiner Schöpfung. Jetzt verstehen wir es ja. Ich darf nur noch schnell die zwei Brennpunkte nennen. Der eine Brennpunkt im Weltall ist der Thron Gottes, heilig. Und der zweite Brennpunkt ist unsere arme Erde. Jetzt auf einmal wird die Sache vernünftig, gewaltig für uns. Gleichzeitig sind zwei Pole. Hier der positive Pol, Thron Gottes, alles heilig, gerecht, Licht, Leben und so weiter. Und unsere arme Erde ist der Mittelpunkt der Sünde und des Todes. Ja. Deshalb musste Christus auf die Erde kommen, Das ist der Ort, wo die Sünde der Welt konzentriert vorhanden ist. Also positiver Pol und negativer Pol. Und dazwischen verlaufen die Magnetfelder genauso, wie es hier kurz dargestellt ist. Das sehen wir dann noch näher an. Wir kehren zurück zum Begriff Ost-West. Ja. Würde vielleicht doch zu weit führen. Hm. Ja. Lassen wir das und schließen jetzt diese Abendversammlung, indem wir noch ein Wort beachten. Hm. 21. Vers 29. Jesus hat die Frage der Jünger beantwortet, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Und dann hat er erklärt, wenn die Kräfte der Himmel erschüttert werden, und auf der Erde die Ratlosigkeit der Nationen, Vers 25, bei brausendem Meer und Wasserwogen, in dem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge nicht, dann sagt Jesus, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, bitte. Heute ist soweit, was die Ratlosigkeit betrifft und Furcht und Erwartung von kommenden Dingen nicht. Warum? Man kann schon verschmachten, bevor die Dinge da sind, weil man um die Unheimlichkeit der Möglichkeiten weiß. Wie real unsere Gottesworte, die Worte Jesu, heute vor uns aufleuchten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Schluss von Vers 26. Oder, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen, sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, das ist heute der Fall reichlich, so blicket auf und hebt eure Haupt empor, weil eure Erlösung naht. Und jetzt kommt Antwort, welches ist das Zeichen des Endes? Und dann spricht er dieses Gleichnis. Seht den Feigenbaum, das ist Judah. Und alle Nationen und alle Bäume, Feigenbaum ist Juda, Israel. Und alle Bäume, jetzt haben wir es, das sind die alle anderen Nationen. Wenn sie schon ausschlagen, also gemeint ist die Bäume selber, nicht? Jetzt ihre Triebe bemerkbar machen, aber schlagen die Bäume, die Nationen auch sonst aus, nicht? Mit allerlei Keulen und weiß was für, die Schweizer haben früher Morgensterne gehabt, so schwere Metallkeulen mit spitzen Zacken dran, nicht? So. Also, wenn sie schon ausschlagen, das heißt, jetzt der Feigenbaum, nur Blätter treibt, wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst, indem ihr es seht, ja, mit diesen Augen, nämlich, dass der Sommer schon nahe ist, so auch ihr, wenn ihr dies, was denn, mit dem Feigenbaum, am Ende dieses Zeitalters geschehen wird, erkenne, dass das Reich Gottes, das ist der Sommer, nahe ist, und jetzt wahrlich, ich sage euch, diese Generation, 1948 Jungmannschaft, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist, nämlich was alles geschehen ist, dass auch er, der Sohn des Menschen gekommen ist in großer Macht und Herrlichkeit, was bis zum Jahr 2000 der Fall sein wird. Rückgang auf Kassette 2.